für mich war das eine irre Erfahrung, da dran teilnehmen zu können. Also es war schon krass. Ja.
Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei Eingeschenkt TV. Im Mai diesen Jahres, Ende Mai, war ich hier in Montreux in der Schweiz und habe dort für euch vom Bilderberg-Treffen 2019 berichtet. Dieses Treffen beobachte ich mittlerweile seit 5 Jahren und meine Erfahrung ist, dass die Gesprächsbereitschaft der Bilderberg-Teilnehmer sehr gering ist, ja, aufgrund der Chatham-House-Regeln. Umso mehr freue ich mich, in diesem Video euch ein Interview zeigen zu können, was wir jetzt mit einer Bilderberg-Teilnehmerin aufgenommen haben. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Frau Joost, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Als Sie zum Treffen eingeladen wurden, zum Bilderberg-Treffen 2019, wann war das ungefähr? Und wussten Sie zu dem Zeitpunkt, was das Bilderberg-Treffen ist?
Also, ich glaube, die offizielle Einladung kam ein paar Wochen vorher. So genau habe ich das jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Die Agenda, glaube ich, kam so eine Woche ungefähr vorher. Und also ich hatte bewusst noch nie von dem Treffen vorher gehört gehabt. Also ich will jetzt nicht meine Hand auf ins Feuer legen, dass der Name nicht schon irgendwo mal fiel. Aber ich musste dann auch erstmal googeln, was das eigentlich ist.
Und was waren da so die ersten Ergebnisse? Also was und wie haben Sie darauf reagiert, als Sie dann erfahren haben, was es war? Fanden Sie das? Haben Sie sich so gesagt, ja, da gehöre ich hin? Oder ist so, ach Mensch, ja?
Also ich war ehrlich gesagt neugierig, weil ich jetzt so sehr unterschiedliche Dinge gelesen habe. Ja, einerseits eine große Ablehnung sozusagen im Netz so zu finden ist. Auf der anderen Seite ist aber auch hieß, ja, es ist halt eine gute Netzwerkmöglichkeit, hochrangige Leute da.
Als Sie die Agenda erhalten haben, sieht die dann genauso stichpunkthaltig aus wie auf der Webseite, ja, oder ist die dann schon etwas ausführlich?
Nee, das waren genau die Punkte, die auch auf der Webseite veröffentlicht sind. Das sind dann immer so verschiedene Sessions, die dann stattfinden. Hm. Und das waren sozusagen genau die Sessions, ja.
Ja, und das ist auch genau die Frage, also wie kann man sich den Ablauf da vorstellen auf der Konferenz? Ist das nimmt da jeder an jeder Diskussion teil oder gibt es da auch Parallelveranstaltungen?
Nee, da nimmt wirklich jeder an jeder Diskussion teil und das ist auch, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, 120, 130 Leute, alle in einem Konferenzraum. Zu Beginn ist eigentlich immer erstmal so ein Impuls, in Art von einer Panel-Diskussion. Manchmal geben auch ein, zwei der Panelisten noch mal ein paar Minuten so einen kurzen Überblick über das Thema. Dann ist sozusagen erstmal die Panel-Diskussion und dann wird es eröffnet, dass jeder aus dem Publikum auch Fragen stellen kann oder Statements abgeben kann. Nicht alle machen das, aber so jeder hat die Möglichkeit dazu. Und ja, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat, sind, es gelten halt für alle die gleichen Regeln. Also keiner bekommt jetzt irgendwie extra Redezeit oder so. Das ist genau festgelegt, wie lange man reden darf und es wird strikt eingehalten. Und das fand ich eigentlich so, also es hat mir gefallen, es war eigentlich sehr demokratisch, ja, weil so, wer sich als erstes gemeldet hat, hat dann eben eine große Wahrscheinlichkeit gehabt, dass er dann auch dran gekommen ist. Und ich konnte genauso was sagen wie jeder andere, der da war, halt auch. Und das fand ich eigentlich schön. Hm.
Welche Diskussionen waren für Sie besonders interessant und haben Sie dann auch irgendwann mal die Initiative ergriffen und was gesagt oder war es für Sie eher mal gucken?
Also für mich natürlich das Thema Nachhaltigkeit war für mich sehr interessant.
Ist die Climate Change Debatte oder?
Ja, genau. Climate Change Sustainability war ein Thema. Und ich und mein Unternehmen, wir beschäftigen uns ja mit der grünen Chemie, der Transformation der chemischen Industrie hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Das habe ich natürlich sehr verfolgt. Und ja. Ansonsten mit den meisten anderen Themen, das sind halt Themen, mit denen ich mich nicht so auskenne, aber ich habe natürlich auch schon zu manchen Themen eine Meinung. Also ich habe mich auch hier und da gemeldet und auch was beigetragen. Also sehr spannend fand ich diese das Thema auch die Zukunft Europas. Ja.
War das sehr auf die Wahlen bezogen oder wie kann man das?
Nee, eher grundsätzlicher Natur. Man muss jetzt auch noch mal dazu sagen, also ich habe im Nachgang auch mal gesehen, dass manche auch irgendwo auch schon Statements über die Konferenz abgegeben haben und so, von wegen, das war das Thema und das wurde gesagt. Aber ehrlich gesagt, da waren 100 unterschiedliche Meinungen. Ja? Jeder hat irgendwie einen anderen Blickwinkel mit reingebracht. Und ich würde jetzt nie sagen, das und das ist dabei herausgekommen, weil da ist jetzt nichts bei herausgekommen, außer dass man mitbekommen hat, wie so unterschiedliche Standpunkte eigentlich sind und so ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommen hat, in welche Richtung es vielleicht geht. Aber ja, bei dem Thema von Europa, da habe ich zum Beispiel so mit reingebracht, dass es mir halt, dass es für mich auch nicht unbedingt verwunderlich ist, wenn Bürger nicht mehr so viel Vertrauen haben in Europa. Wenn man sich anschaut, das Grundgerüst der Demokratie ist eigentlich ja nicht wirklich eingehalten. Ja, wir lernen in der Schule immer, Gewaltenteilung ist total wichtig und so weiter. Und dann haben wir da eine EU-Kommission, die das Initiativrecht in der Gesetzgebung hat. Ja, wo ich damals schon in der Schule gelernt habe, okay, eigentlich ist es nicht ganz sauber. Und,
Darf ich fragen, wie das aufgenommen wurde, das Statement? Es waren ja zwei Kommissions-, also eine zukünftige zum damals, Frau von der Leyen.
Ja, aber das war ja noch überhaupt nicht, das war ja damals überhaupt nicht absehbar.
Und dein ehemaliger, wie haben die das aufgenommen, also die Kritik? Weil sie loben Europa.
Naja, man sitzt ja da, man sitzt da in einer alphabetischen Reihenfolge, ja. Man kann jetzt auch nicht irgendwie, ich hätte jetzt nicht neben Frau von der Leyen sitzen können. Insofern habe ich gar nicht mitgekriegt, wie sie das jetzt aufgenommen hat.
Also allgemein von der Runde?
Allgemein glaube ich, dass viele, aber das sind jetzt so meine persönlichen Wahrnehmungen, ja, dass viele schon gesehen haben, okay, da ist halt ein Punkt, so, das können wir jetzt irgendwie nicht von der Hand weisen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das irgendwelche Dinge nach sich zieht oder so.
Ja.
Manchmal brauchen so eine Dinge ja, weiß ich nicht, ne? Wenn man sie oft genug sagt, vielleicht auch in der Öffentlichkeit sagt, vielleicht zieht es ja dann irgendwann auch mal was nach sich. Ja.
Abseits von den offiziellen Diskussionen, haben Sie ja auch schon erwähnt, ist der Netzwerkeffekt ja sehr, sehr groß bei Bilderberg. Konnten Sie den persönlich für sich nutzen auch und wie sehen Sie das da auch bei anderen Teilnehmern, die da auch vielleicht schon längere Jahre sind, wie die so vorgehen während des Treffens?
Ja, also ich glaube schon, dass sich viele schon vorher kannten oder vielleicht auch gerade erst gesehen haben oder bald, keine Ahnung, nächste Woche dann wieder gesehen haben. Ja, so für mich ist das neu. Ich kannte fast keinen der Teilnehmer und bin da ganz offen rangegangen. Und am Ende, das ist halt dann auch immer so ein bisschen was ein Zufallsprinzip. Ja, wen trifft man, neben wem sitzt man dann zufällig, sitzt man zufällig beim Abendessen, dem läuft man mal irgendwie beim Kaffee über den Weg. Und dann, wie überall sonst auch, versteht man sich mit den Menschen oder versteht man sich nicht. Ja, das ist immer ganz viel Persönliches. Also das habe ich auch mitgenommen. Am Ende sind halt, wir sind alles Menschen, egal in welcher Position wir sind, egal was wir beruflich machen. Ja, am Ende gelten überall die gleichen Regeln. Und mit manchen habe ich mich halt gut verstanden, mit anderen nicht. Ja.
Wenn ich das kurz fragen darf, mit Herrn Döpfner haben Sie sich ja ein bisschen länger unterhalten, haben zumindest so gesehen auf der Straße. Kannten Sie ihn vorher? Wie fanden Sie ihn so als Person? Und gerade auch, ich sag mal, im Vergleich zu den anderen deutschen Teilnehmern, mit Ausnahme von Herrn Boos, waren Sie ja schon so ein bisschen von der nationalen Machtstellung jetzt. Da waren ja Politiker dabei und Banker oder ein Banker und eben der große Herr Döpfner jetzt von den Medien. Wie haben Sie sich mit den Leuten, unter den Leuten auch aufgehoben gefühlt, sage ich mal?
Ja, Ich hatte eigentlich mit den Deutschen gar nichts zu tun auf der Konferenz, weil sich das zufällig nicht ergeben hat. Ja, ich saß neben keinem Deutschen und so. Und zum Beispiel, also manche von denen habe ich dann ja erst im Wagen zum Airport kennengelernt. Ja, mit denen habe ich vorher nicht ein Wort geredet gehabt. Aber den Herrn Döpfner kannte ich, weil er mich auch vorgeschlagen hatte für die Konferenz.
Ah ja.
Den habe ich im letzten Jahr mal auf einer anderen Konferenz kennengelernt. Und dann hatte er mich im Januar zu einer Podiumsdiskussion mit eingeladen gehabt. Ja, und dann halt, wie ich später erfahren habe, auch also vorgeschlagen für die Konferenz, genau. Und ich kenne ihn jetzt nicht gut, aber die Male, die ich ihn gesehen habe, die ich erlebt habe, habe ich einen sehr, sehr guten Eindruck von ihm gehabt. Ja.
Und was glauben Sie, war für Herrn Döpfner die Motivation, Sie vorzuschlagen? Das ist ja sehr interessant, da können Sie auch mal kurz erklären, was Ihre Expertise sind und was Sie zum Beispiel auch für eine Firma aufgemacht haben.
Ja, ich kann jetzt natürlich nicht in seinen Kopf reingucken, okay, warum, ja. Warum er mich vorgeschlagen hat. Also ich bin sehr bekannt in der chemischen Industrie. Wir haben zwar ein kleines Startup, sind auch komplett unabhängig, aber wir haben doch schon einiges erreicht im Bereich der Nachhaltigkeit. Gleichzeitig bin ich auch gewähltes Vorstandsmitglied im Bundesverband Deutscher Startups, repräsentiere da über 1000 Startups in Deutschland. Also es ist jetzt aus meiner Sicht, also ich war schon überrascht, weil ich die Konferenz ja auch nicht kannte, aber was da jetzt den Ausschlag gegeben hat, dass ich da eingeladen wurde, kann ich nichts dazu sagen.
Ja. Ist in Ordnung, klar. Ja, genau, nochmal zur, ich sag mal, Produktpalette Ihrer Firma. Können Sie da nochmal vielleicht drauf eingehen? Was machen Sie genau? Ja. Und hat sich dafür auch vielleicht jemand interessiert bei der Konferenz? Das wäre interessant.
Ja. Also wir sind eine Ausgründung aus dem Exzellenzcluster für Chemie von der TU Berlin. Wir haben vor etwas über 6 Jahren ausgegründet und davor war ich Projektleiterin an der TU. Ich hatte geforscht auf dem Gebiet, wie man auch komplexe Chemikalien in Wasser herstellen kann, anstelle von erdölbasierten organischen Lösungsmitteln. Und das ist nicht nur nachhaltiger, sondern das ist halt auch noch viel kostengünstiger. Also man kann in der Produktionsstufe über 80% der Kosten einsparen und auf die gesamten Herstellkosten bis zu 30%. Und ja, das sind die Dinge, also womit wir damals angefangen haben. Ich habe mir dann gedacht, okay, bevor das jetzt in irgendeiner Schublade landet, könnte ich auch versuchen, das weiterzuentwickeln und da ein Startup draus zu gründen. Wir sind hier in Berlin, das ist die Startup City. Und ich dachte mir, okay, warum soll denn das nicht auch im Chemie-, im Industriebereich möglich sein? Warum soll man nicht auch in diesem Land ein Industrie-Startup gründen können, um eine neue Art, eine grünere Art von Industrie aufzubauen? Ja, und wir sehen das, dass die Industrie immer mehr abwandert, aber ich wollte das halt nicht akzeptieren, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist ja irgendwie, das ist ja keine Lösung. Ja, wenn wir die Möglichkeit haben, heute schon nachhaltiger und kostengünstiger zu produzieren, warum machen wir das dann nicht? Und ja, gleichzeitig habe ich gesehen, dass da gewisse Hürden sind, dass bestimmte Forschungsergebnisse nicht in den Markt kommen. Und ich bin so ein Typ, wenn ich Probleme sehe, dann krempel ich halt die Ärmel hoch und pack die an. Ja? Und das ist dann auch der Grund, warum ich angefangen habe, mich im Startup-Verband zu engagieren, weil ich gesagt habe, okay, das ist jetzt diese ganzen Schwierigkeiten, die wir hatten, dann tatsächlich in den Markt einzutreten und da erfolgreich sein zu können. Das ist jetzt nicht nur eine Schwierigkeit von uns, sondern das ist eine strukturelle Schwierigkeit in Deutschland und da muss man was tun. Ja.
Also Sie haben gesagt, man kann ökologischer produzieren, aber man macht es nicht. Warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Antwort ist sehr, sehr vielschichtig. Am Anfang waren wir auch ein bisschen naiv. Wir sind losgegangen und haben gesagt, okay, das muss doch funktionieren. Ja, es ist nachhaltiger, man kann damit Kosten sparen. Das muss man uns doch aus den Händen reißen. Und wir haben überhaupt nicht verstanden, wie diese Industrie eigentlich funktioniert, wie Entscheidungsprozesse funktionieren. Die Anlagen, die gebaut sind, die sind halt oft schon so durchoptimiert, auch in Verbundprozessen. Wenn man da jetzt reinkommen will und sagen will, okay, ich mache jetzt was ganz anderes, das ist alles nicht so einfach. Und dann gibt es halt noch so geflügelte Ausdrücke in der Industrie. Ja, zum Beispiel, never change the running process. Ja, wenn etwas funktioniert, möglichst nicht mehr anfassen und so. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig. Es gibt so ein, es ist auch in der Wissenschaft sehr untersucht, ein Syndrom, das heißt Not Invented Here-Syndrom. Ja, dass sozusagen intern Abteilungen sich sehr schnell auf den Stips getreten fühlen, wenn man jetzt von außen ankommt und sagt, oh, ich habe hier was, ja, das ist besser als das, was ihr gerade macht. Und dann laufen ganz viele psychologische Dinge ab und muss auch immer sehen, wie ist die interne Politik, wer gewinnt dabei, wer verliert. Es sind so viele Dinge, die wir gelernt haben, auch wirklich teuer Lehrgeld dafür bezahlt. Und am Ende hat uns eigentlich ein Schweizer Unternehmen gerettet, die Lonza AG. Die waren nämlich die Ersten, die uns überhaupt einen Auftrag gegeben haben. Das war das erste Projekt, das wir überhaupt gemacht haben. Und es war anderthalb Jahre nach Gründung. Ja? Also man sieht, wie schwierig das eigentlich gewesen ist. Und eigentlich erst danach, weil die in vielen Bereichen als Technologieführer gelten, haben wir dann was in der Hand gehabt, wo wir den anderen auch sagen konnten, so schaut mal hier. Ne? So, vielleicht solltet ihr dann doch mal was machen. Und dann ging es los, dass sich so langsam die Türen geöffnet haben. Ja, mittlerweile sind wir profitabel. Also es war ein langer Weg, aber ja, wir sind ihn gegangen, wir haben nicht aufgegeben und wir werden auf jeden Fall auch weitermachen. Ja. Mhm.
Zurück zum Bilderberg-Treffen jetzt mal. Wie wurde dort aus Ihrer Sicht das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit und auch der Klimawandel diskutiert? War das sehr einseitig oder war das eher so wirklich sehr kontrovers? Wenn jetzt auch gerade Nachhaltigkeit, da waren ja auch viele größere, wenn ich mich richtig erinnere, hier Ölkonzerne und so waren ja auch anwesend. Was halten die dann von jemandem wie dir, sag ich mal?
Oder ja,
von Nachhaltigkeit also, überhaupt?
Genau, es war ja eine ganze Session auch dem Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel gewidmet. Und also meine Wahrnehmung war, dass das niemand in Frage gestellt hat, dass wir da als Menschheit was unternehmen müssen. Ich glaube, das war vor 10, 15 Jahren noch anders. Da dachte man immer noch, okay, wir können, die Ökosysteme sind unendlich. Ja, wir können, egal wie viel Abfall wir da reinpumpen, wir sind nicht in der Lage, die aus dem Gleichgewicht zu bekommen. Und ich glaube, dass sich das fundamental geändert hat, dass die Menschen schon erkennen, egal in welcher beruflichen Position sie sind, dass das nicht stimmt. Ja? So die Plastikabfall im Meer zeigt uns, okay, das hat eine Dimension angenommen, die hätte niemand früher für möglich gehalten. Und genauso ist es halt auch, wenn ich jetzt einfach harten, also festen Abfall nehme und den verbrenne, dann ist der Abfall ja nicht verschwunden. Ja? Er ist ja immer noch da, dann in der Gasform. Das meiste davon CO2, aber auch nicht nur. Und das halt, wenn ich massiv das freilasse in die Umwelt, natürlich auch einen Einfluss hat auf unser Ökosystem, das bestreitet heute ja auch kaum noch jemand. Also insofern ja, war ich da eigentlich sehr, sehr positiv überrascht, dass jetzt, also ich habe es zumindest nicht mitbekommen, dass irgendjemand das in Frage gestellt hat, dass wir eine CO2-Bepreisung brauchen. Ja? Dass das halt so nicht mehr geht, sondern dass wir da irgendwie dass wir, also in welcher Art auch immer man das macht, aber dass sozusagen auch ein gasförmiger Abfall einen Preis haben muss. Und das fand ich sehr positiv. Also da war ich sehr positiv überrascht. Ja.
Jetzt ist das Treffen ja geheim. Ich sag mal, mit Ausnahme von dir kenne ich nur ein Video von jemandem, der bei der Konferenz war. Nämlich letztes Jahr auch ein Startup-Gründer, lustigerweise.
Aber es gab ein paar, die im Nachgang auch darüber gebracht haben. Es gab diesen Journalisten von der Financial Times, der hat darüber einen Artikel geschrieben. Und dann gab es eine Professorin aus der Türkei, die hat auch darüber einen Artikel geschrieben, glaube ich sogar bei BBC. Mhm. Genau. Ja.
Also es war in der Vergangenheit auf jeden Fall so, dass es halt lange geleugnet wurde, dass das Treffen überhaupt stattfindet. Und deswegen war jetzt meine Frage an dich, ob du verstehen kannst, dass sich da diese Verschwörungstheorien drumherum gebildet haben. Also du hast ja jetzt, sag ich mal, ein bisschen die ganze Sache entkräftigt, dass du gesagt hast, das sind sehr harmlose, lebendige Diskussionen und es werden keine Entscheidungen gefällt dort. Früher wusste man nicht, was da drin gemacht wird und hat deswegen aufgrund der Machtkonzentration geschlussfolgert, nichts Gutes. Ne? Wie siehst du das?
Also, ich bin jetzt niemand, der sich irgendwie mit solchen Verschwörungstheorien oder so auskennt. Ja? Ich habe mal angefangen, dann auch mal zu googeln, okay, was ist eigentlich eine Verschwörung? Ja? Das ist der Unterschied zu einer Konspiration. Und da bin ich dann auch sehr schnell wieder ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, okay, das ist alles irgendwie gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Ja? Irgendwie ist es unterschiedlich, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, das überlasse ich jetzt lieber den Leuten, die sich damit auskennen, die da die Experten sind. Ich habe keine Ahnung, wie das früher war. Ja? Mir wurde gesagt, es gelten die Chatham House Rules. Und das bedeutet, ich kann alles erzählen, was ich möchte. So, sonst hätte ich auch gar nicht daran teilgenommen. Ja? So grundsätzlich, dass ich Leute treffen und halt sagen, die möchten auch mal ohne Kamera Gespräche führen und sich austauschen, sich mal updaten, finde ich nur legitim. Also ich möchte in keiner Welt leben, wo ich permanent mit einer Kamera verfolgt werde. Und im Gegenteil, ich halte das auch sogar für gefährlich, weil das eine Art, also Transparenz ist gut, aber hundertprozentige Kontrolle, da fühle ich mich selber nicht wohl. Ja? Ich sage auch manchmal irgendwie Blödsinn, wo ich mir dann hinterher eine andere Meinung wieder bilde. Und dazu müssen wir doch auch in der heutigen Gesellschaft in der Lage sein, oder? Dass nicht immer jedes Wort auf eine Goldwaage gelegt wird.
Abschließend noch, was haben Sie persönlich jetzt von den Treffen mitnehmen können? Also waren es vor allem Kontakte oder tatsächlich Informationen? Und ja, glauben Sie, dass Sie zurückkehren werden?
Also ob ich zurückkehren werde, da habe ich ja überhaupt keinen Einfluss drauf, da kann ich gar nichts zu sagen, aber ich fand das total interessant. Ich habe so viele Sachen gelernt und das Größte, was ich mitgenommen habe, ist eigentlich, dass ich gar nichts weiß. Ja? Ich bin halt seit Jahren sehr darauf spezialisiert, auf die chemische Industrie, auf das, was ich mache, auf mein Unternehmen, auf die Start-up-Szene. Und habe mich kaum mit politischen Dingen beschäftigt, ja? Und viele Dinge auch so gar nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Und da mal zu sehen und sozusagen sich auch mal mit ganz anderen Themen zu beschäftigen, die ja auch wichtig sind für unsere Welt, das habe ich eigentlich mitgenommen, dass ich da viel zu wenig darüber weiß. Also ich fand es toll, diese Einblicke bekommen zu können und vielleicht auch hier und da selber was beitragen zu können, vielleicht aus einer unbelasteten Position, aus einer unabhängigen Position heraus. Für mich war das eine irre Erfahrung, da dran teilnehmen zu können. Also es war schon krass.
Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Frau Joost gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht das gerne mit einer Spende. Die Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und bis zum nächsten Mal.